tatsächlich für 2. Samuel 5 entschieden, wo ein neuer Zeitabschnitt beginnt, welcher eine große geschichtliche Bedeutung hat. Es geht nämlich um den Beginn von Davids Königsherrschaft über ganz Israel, worüber in den Kapiteln 5 bis 12 berichtet wird. David kann nun endlich die ihm von Gott verheißene Herrschaft antreten. Und dazu möchte ich mit euch gemeinsam lesen, 2. Samuel 5, die Verse 1 bis 16, was dann auch der Predigttext ist. Das Ganze ist überschrieben mit Davids Königsherrschaft über ganz Israel. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sprachen: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul noch König über uns war, warst du es, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt: Du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron. Und der König David machte mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre lang. In Hebron regierte er über Juda 7 Jahre und 6 Monate, aber in Jerusalem regierte er über ganz Israel und Juda 33 Jahre. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Land wohnten. Die aber sprachen zu David und sagten: Du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Denn sie dachten: David kann nicht hier hereinkommen. Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. Und David sprach an jenem Tag: Wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht und die Lahmen und Blinden, denen die Seele Davids Feind ist, dem wird eine Belohnung zuteil. Daher sagt man, es darf kein Blinder oder Lahmer ins Haus kommen. Und David wohnte in der Burg und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum vom Millo an einwärts. Und David wurde immer mächtiger und der Herr, der Gott der Heerscharen, war mit ihm. Und Hiram, der König von Tyros, sandte Boten zu David und Zedernstämme und Zimmerleute und Maurer, und sie bauten David ein Haus. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königreich zu Ansehen gebracht hatte, um seines Volkes Israel willen. Und David nahm sich noch mehr Nebenfrauen und Frauen aus Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war, und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. Und dies sind die Namen derer, die ihm in Jerusalem geboren wurden: Shamua, Shobab, Nathan und Salomo, Jibscha, Elishua, Nefek und Japhia, Elishama, Eliada und Eliphelet. Das Thema der heutigen Predigt lautet: David, ein Vorläufer Jesu. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, ist schon ein bisschen her, dass im 1. Samuel-Buch Kapitel 16 geschildert wird, dass David von seiner Schafherde weggeholt wurde und von Samuel im Beisein seiner Familie zum König gesalbt wurde. Als ganz junger Mann. Doch wer jetzt gedacht hat, David würde schon bald sein Amt als König in aller Öffentlichkeit antreten, der sieht sich getäuscht. Allein im 1. Samuel-Buch vergehen noch 15 Kapitel, ohne dass diesbezüglich etwas geschieht. In 2. Samuel 2, das war die Schriftlesung, wird dann erwähnt, dass David in Hebron König über Juda wird. Doch erst in Kapitel 5 wird uns berichtet, dass David nach 7,5 Jahren zum König über ganz Israel und Juda gesalbt wurde. Der erste Punkt heute Morgen: Gott löst seine Verheißungen ein. Dass David letztendlich König über ganz Israel wurde, hat von der Bibel her gesehen eine sehr große Bedeutung. Direkt im allerersten Vers des Neuen Testamentes heißt es im Matthäusevangelium Kapitel 1, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids. Als David seine öffentliche Herrschaft antrat, war er 30 Jahre alt. Als Jesus sein öffentliches Wirken begann, war er etwa auch 30 Jahre alt. Und dass die Stadt Jerusalem in der Bibel eine große Rolle spielt, nicht nur in den Evangelien, das wisst ihr auch. Zwar wurde David schon 7,5 Jahre vorher zum König über Juda gesalbt, doch in dieser Zeit lesen wir nur von Streit, Hinterhältigkeiten, Rache, Verrat. Die einen erschlagen so und so viele, der andere sticht den ab. Bei der Ermordung Ischbosets wird uns geschildert, dass die Söhne Rimmons in sein Haus kamen und ihm in den Bauch stachen. Dann haben sie ihnen den Kopf abgehauen und sind damit die ganze Nacht durch das Jordantal hinabgelaufen. 2. Samuel 4, 6 und 7. Wohlgemerkt, Geschichten aus der Bibel zur Zeit Davids, nicht etwa Berichte von den Barbaren. Und die waren dann noch so dumm und sind direkt damit zu David gegangen, der daraufhin seinen jungen Männern den Befehl gab, sie umzubringen. Das haben sie dann auch gemacht. Zusätzlich wurden ihnen ebenfalls Hände und Füße abgeschlagen und anschließend wurden sie am Teil von Hebron aufgehängt. Also so hat man das damals gemacht. Hier drängt sich uns die Frage auf, wie war so etwas möglich? So viel Brutalität und Grausamkeit. Teilweise schien in der Zeit das absolute Chaos zu herrschen. Nun, im Grunde genommen ist die Antwort darauf einfach. Weil der Mensch Sünder ist. Die Bosheit wohnt in seinem Herzen. Dies ist keine Erkenntnis, zu der ich nach langem Nachdenken gekommen bin, sondern Jesus selbst sagt es. Markus 7, 20 bis 23. Jesus sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Daher kommen die ganzen Probleme in der Welt. Krieg, Streit in der Familie, Streit mit Nachbarn, Vergleichsdenken unter Arbeitskollegen, sich ungerecht behandelt fühlen oder aber auch Umweltverschmutzung und was weiß ich noch alles. Du kannst dich ja heute Nachmittag nochmal zu Hause hinsetzen und diese Aufzählung aus Markus 7 durchgehen und dich prüfen, wie du selber dabei wegkommst. Das ist die große Katastrophe, dass durch den Ungehorsam der ersten Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, mit fürchterlichen Auswirkungen bis auf den heutigen Tag. Und der allmächtige Gott sieht all das, was wir denken, reden und tun. In unserer Geschichte erkennen die Stämme Israels, dass es gut wäre, wenn David König über ganz Israel würde. Sicherlich auch unter dem Gesichtspunkt, damit Israel zur Ruhe käme und es einfach wieder mehr Ordnung geben würde. So wandten sie sich demütig an David und baten ihn, die Herrschaft zu übernehmen. Juda hatte sich bereits vor mehr als 7 Jahren David als ihrem König unterworfen und profitierte anschließend von Glück und Wohlergehen unter seiner Führung. Ein Beweggrund dafür war ihre Verwandtschaft mit ihm. In unserem Text, Vers 1, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Sie erwarteten von ihm, dass er genauso glücklich sein würde wie sie, wenn dieser lange Bürgerkrieg beendet würde. Er würde schon sein Bestes für ihr Wohlergehen tun. Wer Christus als seinen König annimmt, der kann ebenfalls sprechen, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Denn Jesus musste in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Hebräer 2, Vers 17. Ein weiterer Beweggrund war sein früherer guter Dienst, den sie erkannten. Vers 2. Schon früher, als Saul noch König über uns war, warst du es, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Derjenige, auf den es in Israel wirklich ankam, war David. Doch der hauptsächliche Grund für seine Einführung zum König war die göttliche Berufung. Wie wir eben schon richtig erfahren haben, dann der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Und dann kamen alle Ältesten Israels nach Hebron und salbten dort David zum König über Israel. Vers 3, und der König David machte mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn. Der Berufende ist Gott und er löst seine Verheißungen ein, die er in der Vergangenheit dem David gegeben hat. Gott hält sich an seine Verheißungen und macht sie wahr. Das dürfen auch wir immer wieder von Zeit zu Zeit erfahren. Davids Aufstieg gelang Schritt für Schritt, vom Schafhirten zum König. Hier wurde David bereits zum 3. Mal zum König gesalbt. Eben einmal von Samuel, dann in Hebron durch die Männer Judas und jetzt ebenfalls in Hebron durch die Ältesten Israels. Das ganz große Plus für David war natürlich, dass er wusste, es geschieht nach dem Willen Gottes und er würde auch weiterhin mit ihm sein. David vertraute Gott von ganzem Herzen. Zu Beginn seiner Herrschaft war er 30 Jahre alt und er regierte dann 40 Jahre lang. Also länger als Helmut Kohl und Angela Merkel zusammen. In diesem Alter wurden die Leviten das erste Mal berufen, ihren Dienst zu verrichten. Wie bereits erwähnt, war Jesus etwa 30 Jahre alt. Nur, dass seine sichtbare Herrschaft und öffentliche Wirksamkeit nur etwa knapp 3 Jahre dauerte. Und auch Johannes der Täufer war zu Beginn seines Wirkens etwa 30 Jahre alt, da er ja nur wenige Monate älter war als Jesus und wirkte dann nur für eine sehr kurze Zeit. In Hebron regierte David über Juda 7 Jahre und 6 Monate, aber in Jerusalem regierte er über ganz Israel und Juda 33 Jahre. Hebron war berühmt gewesen. Die Stadt Hebron gibt es ja heute noch. Es war eine Priesterstadt. Doch Jerusalem war dies noch mehr. Jerusalem sollte die heilige Stadt sein. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Widerstand gegen Gott ist zwecklos. David wollte nicht in Hebron bleiben, sein Ziel war Jerusalem. Doch ganz so einfach würde es nicht werden. Davon berichten die Verse 6 bis 10. David zog nach Jerusalem, um dort seine Herrschaft auszuüben. Dies konnte er jetzt versuchen, da der Stamm Benjamin, zu dem Jerusalem gehörte, sich ihm unterworfen hatte. Allerdings wohnten dort auch die Jebusiter, die mittlerweile zahlreich geworden waren. Und sie stellten sich dem Anspruch Davids entgegen. Sie waren offensichtlich in keinster Weise bereit, David als König zu akzeptieren, erst recht nicht in Jerusalem. Und so verhöhnten sie David auch. Vers 6b. Du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und Lahmen werden dich vertreiben. Sie waren felsenfest davon überzeugt, dass David mit seinen Männern die Stadt Jerusalem nicht einnehmen kann. Also sie vertrauten entweder auf den Schutz ihrer Götter oder auf die Stärke ihrer Befestigung, vor allem der Burg Zion. Wie sollte David mit dieser Provokation umgehen? Schon wieder eine neue Schwierigkeit in seinem Leben. Gerade zum König eingesetzt und schon geht's wieder los. Doch die Jebusiter konnten David nicht entmutigen. Ihre Aussagen spornten ihn im Gegenteil nur noch mehr an. Die Bibel berichtet hierüber weiter, Vers 7. Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. Es wird einfach als Tatsache festgehalten, die Burg Zion gehört jetzt David. Und weil David ihre Provokation auch weiterhin beschäftigte, gab er seinen Soldaten an jenem Tag folgenden Befehl, Vers 8. Wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht und die Lahmen und Blinden, denen die Seele Davids Feind ist, dem wird eine Belohnung zuteil. Daher sagt man, es darf kein Blinder oder Lahmer ins Haus kommen. David nennt ihre Götter verächtlich die Blinden und die Lahmen. Bezüglich der Wasserleitung ist in der Schlachterbibel als Fußnote hierzu angegeben, in Ausgrabungen wurde ein alter Tunnel entdeckt, der der Wasserversorgung Jerusalems diente und durch den man in die Stadt eindringen konnte. Die Männer Davids führten seinen Befehl aus, die Jebusiter konnten dem nichts entgegensetzen. Es war der Plan Gottes, dass David in Jerusalem residieren sollte. Der Widerstand der Jebusiter war unklug. Widerstand gegen Gott ist immer sinnlos, denn Gott kommt mit seinen Plänen immer zum Ziel. Nun wünschen wir uns ja manchmal auch, dass da mal jemand kommt und endlich für Ordnung sorgt, den Götzendienst beseitigt, Gerechtigkeit wiederherstellt, weil alles so ungerecht ist. Härtere Strafen müssen her. Wie viele mir heute wieder auf den Wecker gegangen sind, so geht das nicht weiter. Warum dürfen die sich eigentlich alles erlauben und ich gar nichts? Vielleicht wünschst du dir dann die Soldaten Davids herbei, die dafür sorgen, dass deine Schwierigkeiten und Probleme endlich mal ein Ende nehmen. Aber auch hier möchte ich wieder auf Worte verweisen, die unser Herr Jesus selber gesprochen hat. Matthäus 5, 21 und 22. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt Nichtsnutz oder Hohlkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Es wird ja immer wieder behauptet, dass Jesus nicht von der Hölle gesprochen hätte. Aber hier steht es drin, Vers 22, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. In Matthäus 12, Vers 36 sagt Jesus, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Und so frage ich dich, wie willst du am Tag des Gerichtes vor Gott bestehen oder deine Angehörigen? Übrigens stelle ich mir diese Frage auch immer wieder mal. Es ist für uns alle wichtig, dass wir den Willen Gottes für unser Leben erkennen und ihn tun wollen. Denn eines steht fest, den Plan, den Gott für dein Leben hat, vielleicht auch ein bestimmter Auftrag, den wird er auch umsetzen. Daran kann er nichts und niemand hindern. Deswegen ist es das Einfachste für dich, ein Leben zu führen, das seinem Willen entspricht. Ansonsten wird es nur schwerer für dich, wenn Gott dich erst züchtigen muss, um zum Ziel zu kommen. So zum Beispiel die Geschichte bei Jona. Oder vielleicht lässt Gott dich auch einfach weiterlaufen. Dann kannst du nach deinen eigenen Vorstellungen leben und Gott greift scheinbar erstmal nicht ein. Doch irgendwann kommt der Tag, wo du vor den Trümmern deines Lebens stehst. Spätestens am Tag des jüngsten Gerichtes. Dann ist es allerdings zu spät. Am besten du kehrst heute um und übergibst Jesus dein Leben, falls du dies noch nicht getan hast. Die Jebusiter waren sich völlig sicher, dass David und seine Männer die Stadt Jerusalem nicht einnehmen können und wurden dann eines Besseren belehrt. David wohnte dann in der Burg und nannte sie Stadt Davids. So wird es uns in Vers 9 berichtet. Der Widerstand der Jebusiter hatte ihnen nichts genützt. Auch dein Widerstand gegenüber dem allmächtigen Gott wird früher oder später gebrochen werden. Und doch musst du dein Leben weiterführen mit deinen Schwierigkeiten und Problemen, mit schwierigen Menschen, ja, sogar in unserer Gemeinde. Doch wie gehen wir mit unserem Nächsten, vielleicht sogar unseren Feinden um? Wie können wir sie erobern? Professor Karl Friedrich von Weizsäcker hat hierzu einmal festgestellt, es gibt keinen Ersatz für die Feindesliebe. Wenn die Christenheit der Feindesliebe fähig ist, so garantiert das noch nicht, dass der Friede auf der Welt erhalten bleibt. Die Lösung der Kriege ist jenseits unserer Macht. Wenn aber niemand in unserer Welt sich der Feindesliebe fähig erweist, so ist die Katastrophe dieser Welt gewiss. Eine bittere Wahrheit. Mit Hass und Zerstörung wird alles nur noch schlimmer. David wollte keine sinnlosen Auseinandersetzungen und Zerstörungen mit daraus resultierendem Chaos. David lebte nun selbst erstmal in der Burg und von dort baute er ringsum, die Bibel bezeichnet es als Millo, was Steinaufschüttung bedeutet, baute er ein Einwärtshäuser für seine Diener und Wachen. Das wird auch in Vers 9 berichtet. Millo bezieht sich auf das Rathaus, das Gebäude für die Ratsversammlung oder die stützenden Terrassen. Bei allem, was er jetzt anpackte, hatte David Erfolg. Er erlangte großes Ansehen, große Stärke und großen Reichtum. Er wurde in den Augen seiner Untertanen immer ehrenwerter und immer gewaltiger in den Augen seiner Feinde. Vermutlich merkten sie schnell, dass sie es hier mit einem anderen König zu tun hatten als mit Saul. Wie sind Davids Erfolg, sein Ansehen und sein Reichtum zu erklären? Die Antwort hierauf finden wir in Vers 10. Und David wurde immer mächtiger und der Herr, der Gott der Heerscharen, war mit ihm. Dies alles war der Gegenwart und Gnade des allmächtigen Gottes zu verdanken. David erkannte dies auch selbst, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königreich zu Ansehen gebracht hatte oder wörtlich erhöht hatte. Vers 12. Wie wichtig ist es für uns und unser Leben, dass wir wissen, dass Gott mit uns ist und uns seine Gnade erweist. Bereits zu Beginn des außergewöhnlichen Lebensweges von David wurde dies deutlich. Einmal in 1. Samuel 18, Vers 14, dort heißt es, und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen und der Herr war mit ihm. Und dann im gleichen Kapitel, Vers 28, und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war. Nun, was konnte Saul dagegen ausrichten? Wir lesen das öfter mal im Alten Testament, dass bestimmte Personen Gelingen auf ihren Wegen hatten und der Herr mit ihnen war. Der dritte Punkt. Der wahre König regiert bereits jetzt. Der letzte Abschnitt für heute Morgen behandelt die Verse 11 bis 16. Bereits vorher wird uns ja berichtet, dass David in der Burg wohnt und ringsum Häuser gebaut hat. Es war immer mehr sichtbar, dass David nun immer mächtiger wurde und so musste jetzt auch ein angemessener Amtssitz für ihn her. Ein Haus wurde für ihn errichtet und unter tatkräftiger Mitwirkung des Königs von Tyrus namens Hiram, Vers 11. Das Königreich Davids nahm immer mehr Konturen an. Das Königreich Israel kam zu immer mehr Ansehen. Seine Herrschaft festigte sich. David stand unter dem Schutz Gottes. Dies wurde stetig auch äußerlich sichtbar. Gott machte David zum König, damit er groß und reich sein würde und große Autorität hätte. Er machte ihn für die Israeliten zum König, damit er sie führen, leiten und beschützen könnte. Und auch seine Familie wurde zusehends größer, denn er nahm sich noch mehr Frauen und Nebenfrauen aus Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war. Von diesen Frauen wurden ihm in Jerusalem noch mehr Söhne und Töchter geboren, allein 11 Söhne, wird uns berichtet in den Versen 13 bis 16. Hinzu kommen dann noch die 6 Söhne, die ihm vorher in Hebron geboren worden waren, Kapitel 3, 2 bis 5. Dass David sich noch einige Frauen und Nebenfrauen nahm, ist nicht zu rechtfertigen oder zu loben. Möglicherweise orientierte er sich an anderen Königen aus dem Orient, wo diese Praxis durchaus üblich war. Nichtsdestotrotz wurde die königliche Familie ständig größer und er durfte darauf hoffen, dass dies seine Bündnisse vermehrte. Hierdurch wurde David in der Öffentlichkeit als noch stärker wahrgenommen. In David hatten die Israeliten einen König, der sichtbar für alle über sie regierte. Obwohl David bereits zahlreiche Frauen hatte, hielt ihn dies dann nicht davon ab, die Frau seines Nächsten zu begehren und ihren Mann heimtückisch töten zu lassen. Doch gerade aus dieser Beziehung heraus wurde ihm ein Sohn geboren, dessen Name bei den 11 Söhnen erwähnt wurde, Vers 14. Ein Mann, dessen Bedeutung für den weiteren Verlauf des Volkes Israels eine enorme Rolle spielen wird, Salomo. Daher ja, also habe ich zumindest gesagt, sicherlich bereits alle den Lernvers für den letzten Monat auswendig wisst, gehe ich auch von aus, hat sich vorhin halt nur keiner gemeldet, ist euch klar, dass 2 Kapitel weiter nämlich von Davids Nachfolger die Rede ist. Das Kapitel, was Dominik auch vorhin vorgelesen hat. 2. Samuel 7, Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, also wenn David gestorben ist, so will ich deinen Namen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen, man kann auch übersetzen oder auch bestätigen. Dies war natürlich für David eine tröstliche Aussicht über seinen Tod hinaus, dass einer seiner Söhne zum königlichen Nachfolger gesetzt würde und das Königreich ausgebaut würde. Im Buch der Richter können wir im 21. Kapitel nachlesen, welche Folgen es hat, wenn ein Land ohne König bzw. Obrigkeit ist. Dort heißt es in Vers 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Im Gegensatz zu dieser Willkürherrschaft wird uns in 1. Könige 4 berichtet, welche Ordnung unter Salomo in ganz Israel herrschte. Einfach schön. In 1. Könige 4, Vers 1 heißt es, und der König Salomo regierte über ganz Israel. Alle Dienste im Lande waren festgeordnet. Etwa 300 Jahre lang hatte Israel in unruhigen, kriegerischen Zeiten leben müssen. Salomo war der erste König, unter dessen Regierung das Land die Wohltat eines langen, ungestörten Friedens genießen durfte. Mögen wir Gott immer wieder dafür danken, dass Deutschland jetzt schon seit 75 Jahren im Frieden leben kann, dass eine äußere Ordnung vorhanden ist. Ja, wir verfügen sogar über genügend Toilettenpapier. Zum Schluss des vierten Kapitels im ersten Königbuch heißt es dann in Vers 20, aber Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Dies ist ja einfach schön anzuschauen, wie Israel unter dem König Salomo sichtbar gesegnet wurde. Ein Königreich, wo jeder Israelit erkennen konnte, dass Salomo gut regiert. Sowohl die Königsherrschaft Davids wie auch die Herrschaft Salomos war für jedermann in der damaligen Zeit sichtbar. Wir Christen gehören auch einem König an und dienen ihm. Allerdings ist dieses Königreich mit seinem König unsichtbar. Wie es denn im 2. Korintherbrief auch heißt, Kapitel 4, Vers 18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir sehen also auf das Unsichtbare. Das scheint erstmal ein Widerspruch zu sein. Wir schauen auf etwas, das nicht erkennbar ist und doch da. Die Rede ist von dem Reich Jesu. Römer 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Jesus hatte den Jüngern angekündigt, dass er seine Königsherrschaft antreten würde. Sie haben ihn zum Himmel auffahren sehen und wussten, dass er bereits dort vom Thron Gottes aus diese Welt regieren würde. Jesus lebt und regiert und wird einmal sichtbar wiederkommen. Bei seinem zweiten Kommen auf die Erde und wird dann seine Königsherrschaft vollenden. Für alle Menschen wird er sie sichtbar antreten. Wohl den Menschen, die freudig auf seine Wiederkunft warten. Zu Beginn der Offenbarung wird Jesus Christus als der treue Zeuge bezeichnet, der Erstgeborene aus den Toten und der Fürst über die Könige der Erde. Der wahre König Jesus Christus regiert bereits jetzt schon. Im Endeffekt haben die Menschheit und die Machthaber der Erde nur zwei Optionen. Entweder sie unterwerfen sich der Herrschaft Jesu Christi oder aber sie stehen unter dem Einflussbereich des Teufels. In Psalm 103 drückt David die absolute Herrschaft Gottes wie folgt aus. Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Wenn wir in den Himmel hineinschauen könnten, dann würden wir diese Herrschaft sehen können. Doch vermutlich müssen wir uns noch etwas gedulden. Das zukünftige Reich wird ein Friedensreich sein, mit innerem und äußerem Frieden. Doch auch jetzt schon können wir mit dem allmächtigen Gott, dem Herrscher des ganzen Universums, im Frieden leben. Und zwar dann, wenn wir an Jesus Christus glauben und uns sein stellvertretender Sühnetod am Kreuz vor Gott zugerechnet wird. Wer im Glauben durch Jesus Christus gerechtfertigt ist, der steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern lebt im Frieden mit Gott. Römer 5, 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mach dir keine Sorgen, habe keine Angst, Gott wird auch mit deinen Problemen fertig. Vertraue auf seine Gnade, wende dich wieder an ihn. Durch Jesus Christus hast du eine herrliche Aussicht auf die Zukunft. Jesus regiert bereits jetzt. Doch wir hoffen auf die zukünftige sichtbare Herrlichkeit, die den Gläubigen von Gott bereitet ist. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann darf schon jetzt die Freude darauf dein Leben in der Gegenwart bestimmen. Jesus hat den größten Sieg aller Zeiten am Kreuz von Golgatha errungen. Deswegen hat er völlig zu Recht bereits jetzt schon die Königsherrschaft angetreten. Stelle dich auf die Seite des Siegers. David und Salomo, die beide Vorläufer Jesu waren, konnten diesen endgültigen Sieg nicht erringen. Deswegen hat ihr Königreich auf ein zukünftiges hingewiesen. Jesus wird mit deinen Problemen und Fragen fertig und auch mit deiner Schuld. Ich möchte schließen mit Micha 7, Vers 19. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Amen.